ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Dann drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, willkommen zurück bei Liebling Bossmann in der 14. Folge. Wir haben uns eine längere Sommerpause gegönnt, kleine Schaffensperiode, ein bisschen die Batterien wieder aufzutanken. Und wir haben uns gedacht, für so einen Neueinstand quasi, da brauchen wir einen besonderen Aufhänger und einen besonderen Gast. Und den haben wir tatsächlich gekriegt. Und so sind wir sehr glücklich, bei uns Andreas Lute vom FC Union begrüßen zu dürfen. Kleine Vorstellung zu seiner Person, natürlich
hallo,
bekannt.
Hallo Andreas.
Ja, hallo Andreas, freut mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wer ist noch dabei?
Holger.
Fabian. Christopher.
Und Robert. Genau, zur Person von Andreas. Geboren 1987 in Velbert. Ich musste nachschauen, es ist zwischen bei Wuppertal und so klassischer Ruhrpott.
Im entferntesten Sinne, ja.
Bochum, Wuppertal, so in diesem Ländereck. Sehr gut. 2009 bis 2016 Profivertrag beim VfL Bochum, davor auch schon länger dem Verein zugehörig gewesen. Dann 2016 bis 2020 in Augsburg gespielt und jetzt ab 2020 beim FC Union, Holgers Lieblingsverein. Parallel warst du auch fleißig, hast Studium der Betriebswirtschaft absolviert und Wirtschaftspsychologie und einen Bachelor erlangt und dann noch einen Master of Science nachgelegt in Wirtschaftspsychologie. Zum weiteren Lebenslauf auch noch, kommen wir später auch noch zu, schauen wir uns noch ein bisschen genauer an. Gründer der Organisation in Safe Hands e.V. und seit 2015 im Spielerrat der Spielergewerkschaft VDV und für diese auch in der Taskforce Zukunft Profifußball der DFL. Dazu wollen wir uns auch mit dir unterhalten.
Ja, jetzt kommt der kleine Union-Part. Ja, du bist seit dem 1. Juli 2020 Stammkeeper beim 1. FC Union Berlin und hast aktuell 49 Pflichtspiele für die Eisernen aus Köpenick bestritten. Das Hauptstadtderby am 20. November wird also ein kleines Jubiläum für dich sein. Hast du solche Daten eigentlich automatisch auch im Kopf?
Wenn ich ehrlich bin, nein. Also ich bin jetzt gute 14, 15 Jahre Profi. Da verliert man das irgendwann aus den Augen.
Also das wird das 50. sein.
Da freue ich mich drauf.
Ihr steht aktuell mit 17 Punkten auf einem hervorragenden 8. Tabellenplatz. Und habt immer noch die Chance, auf die Gruppenphase der UEFA Conference League zu überstehen. Dürfen wir also davon ausgehen, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft, inklusive Trainerteam, immer noch ziemlich gut ist?
Ja, die ist gut. Die ist gut. Ich glaube, dass uns nicht so viele Leute zugetraut haben, dass wir diese Doppelbelastung bzw. Dreifachbelastung ordentlich verpacken. Für uns geht es ja schon darum, in der Bundesliga halt auch am Ball zu bleiben, da die nötigen Punkte zu sammeln, um ja ein viertes Jahr Bundesliga für Union dran zu hängen. Und das ist erstmal das Wichtigste für uns. Und wie gesagt, wir sind in allen Wettbewerben noch gut dabei. Conference League haben wir noch die Chance. DFB-Pokal sind wir in der nächsten Runde. Also wir sind durchaus zufrieden.
Noch ganz kurz zum Spiel gestern. In den sozialen Medien frotzelte dein Trainer Michael Spurning im Hinblick auf deinen Rempler gegen Modest, dass du ein bisschen im Kahn-Modus gewesen seist. Nach meinen Beobachtungen bist du eigentlich das Gegenteil von Oli Kahn. Wie ist da dein Take dazu?
Ja, also solche Aktionen werden bei mir relativ selten vorkommen. Ich beanspruche für mich schon eher, dass ich da die Ruhe bewahre und
Aber es war ja tatsächlich unsportlich von genau, Modest. Er hat sich, um das nochmal für die Hörer auch zu erklären, Modest hat sich beim Freistoß direkt in dein Sichtfeld gestellt, innerhalb des 5-Meter-Raums sogar.
Genau, ich wollte die Mauer stellen und er wollte mich dabei stören. Das ist jetzt nicht ganz mein Verständnis von Fair Play. Und das musste ich ihm etwas eindrücklicher zeigen.
Wie ging das dann aus mit Gelb für beide, nicht wahr?
Genau, Gelb für beide. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er Gelb für diese Aktion bekommen hat oder einfach nur, weil er bei dieser kleinen Rangelei mit dabei war. Ist aber auch völlig egal. Beide mit Gelb, völlig in Ordnung.
Okay, vielen Dank. Ich glaube, wir können loslegen mit den Themen. Wir haben uns ein paar juristische Themen überlegt, die sozusagen ziemlich naheliegend sind für unseren Podcast. Und als erster Profisportler, der bei uns zu Gast ist, haben wir da, ich glaube, interessante Themen vorbereitet.
Genau, wir haben es juristisch und sportpolitisch eingekleidet und wollen starten mit einem Thema, was dir, glaube ich, am Herzen liegt. Nicht nur, weil du ja schon lange in der VDV aktiv warst, sondern du bist ja auch Gründungsmitglied des Spielerbündnisses, was es jetzt ja seit geraumer Zeit auch gibt. Und kannst du uns zunächst einmal aus deiner Sicht kurz sozusagen die Hintergründe erläutern, warum ihr euch als Fußballer dazu zusammengeschlossen habt und was eure Ziele sind und wie dann doch eine Abgrenzung zur VDV erfolgen soll, weil es ja gerade gesagt wird, das Spielerbündnis soll keine Gewerkschaft sein und für den Arbeitsrechtler stellt sich dann die Frage, was soll es dann sein?
Mhm. Ja, gerne, da müssen wir in der Zeit ein bisschen zurückgehen. Während der Corona-Krise sind einige Themen aufgetaucht, die für Spielerinnen und Spieler einfach von Relevanz sind. Und in den letzten Jahren war es eher so, dass Dinge an uns vorbei entschieden worden sind und mit uns auch nicht wirklich besprochen wurden. Und das Spielerbündnis ist eigentlich ein loses Netzwerk von Spielerinnen und Spielern, die sich in regelmäßigen Abständen austauschen, relevante Themen besprechen, die dann auch durchaus an DFL, DFB oder die VDV weitergegeben werden, also quasi direkt aus der aktiven Szene heraus. Und das hat es so vorher nicht gegeben. Also man kennt sich untereinander, Spielerinnen, Spieler kennen sich, aber wirklich relevante Themen mal zu besprechen, was liegt uns eigentlich am Herzen, wofür stehen wir, was wollen wir in Zukunft irgendwo auch als Spielerinnen und Spieler erreichen, das war nie Thema, wurde nie besprochen. Und das war eine Lücke, die wir mit dem Spielerbündnis sicherlich geschlossen haben. Und daraus sind auch viele tolle Gespräche entstanden, die durchaus dann auch mit der DFL dann nochmal aufgenommen wurden. Und es ist für mich einfach nochmal eine Weiterentwicklung der Arbeit der VDV, wo es wirklich nur darum geht, Spielerinnen und Spieler gemeinsam relevante Themen diskutieren, hat es so vorher noch nicht gegeben.
Und du hast gerade gesagt, ihr stimmt euch in unregelmäßigen Abständen ab. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da irgendwie eine große Zoom-Konferenz jetzt sozusagen oder die WhatsApp-Gruppe oder wie funktioniert das?
Sowohl als auch. Also es ist, klar, wir haben uns alle irgendwo daran gewöhnt, in Zoom-Meetings, Team-Meetings zu sitzen. Und das war für uns natürlich auch ein Segen, dass man das so für sich entdeckt hat. Und da sind tolle Runden entstanden irgendwo, wo man sich mit Spielerinnen und Spielern auseinandergesetzt hat, die man so vorher noch nicht kannte, dann noch diverse Meinungen zusammengekommen sind, die, als wir das dann mal so gesammelt haben, auch ganz viel Mehrwert geliefert haben, beispielsweise dann für die Taskforce, die danach entstanden ist. Also wir hatten auf einmal so ein Meinungsbild einfach aus der aktiven Szene, was vorher so noch gar nicht bestand.
Kannst du noch mal kurz so darstellen, wie viele Mitglieder es ungefähr gibt und vielleicht auch aufteilen so ein bisschen auf die, ich sag mal, verschiedenen Ligen und du hast ja auch gesagt, Spielerinnen und Spieler.
Ja. Ja, wir haben irgendwann mal versucht, dann auch so zu eruieren, okay, wie viele Interessierte, wie viele, also in Anführungsstrichen Mitglieder, das sind ja keine Mitglieder, gibt es da eigentlich, aber Interessierte und Unterschriften gesammelt, die das Ganze supporten. Und das sind dann weit über 500 Spielerinnen und Spieler gewesen, die sich für solche Themen interessieren und an sowas gerne teilnehmen wollen. Ne? Es ist, wie gesagt, unregelmäßig und eher informell. Aber das war so der Kreis und hat sich natürlich über erste, zweite Frauenbundesliga und Regionalliga bis Fußball-Bundesliga im Herrenbereich gezogen. Und wie gesagt, da sind Diskussionsrunden entstanden, die es vorher so noch nicht gab. Und es ist, also ich habe das total genossen, mich da mit anderen auszutauschen.
Du bist ja auch in der Doppelrolle dadurch, dass du der VDV ja auch aktiv bist, hast du das Gefühl, dass es dort perspektivisch, ich sag mal, ein Kompetenzgerangel geben könnte? Oder glaubst du weiterhin, dass das Spielerbündnis einfach den Input liefert und wenn es dann zu, ich sag mal, den rechtlichen und politischen Themen kommt, gibt es doch irgendwann Tarifverträge, Salary Caps und Ähnliches, dass das dann originär bei der VDV bleibt?
Also ich bin großer Unterstützer der Arbeit der VDV und glaube, dass es eine Gewerkschaft geben sollte, die die Interessen aller Spielerinnen und Spieler vertritt, dass da die Kompetenz einfach gebündelt wird. Glaube aber schon, dass es auch Zeit war, den Austausch der aktiven Szene so ein bisschen zu befeuern. Und das war vorher in der VDV nicht so. Es war eher wirklich Gewerkschaft, rechtliche Arbeit und so weiter. Aber der Austausch mit Spielerinnen und Spielern hat weniger stattgefunden. Und das ist so die Lücke, wo wir so ein bisschen reingeschossen sind, würde ich sagen. Und ich würde mir wünschen, dass man dieses Bündnis, was es ja nur so informell gibt, einfach als Netzwerk, als Diskussionskreis erhält, um die Arbeit der VDV noch effektiver zu machen.
Also nach meiner persönlichen Wahrnehmung ist es auf jeden Fall so, seit es das Bündnis gibt und die Berichterstattung, die es dazu gab, groß im Kicker und auch in vielen Tageszeitungen, ist der breiten Öffentlichkeit überhaupt bekannt geworden, dass es eine Gewerkschaft gibt. Fußball, das war vorher ja so, es war meine Wahrnehmung, nur so ein Nischenkenntnis, die einige hatten. Wie muss man sich denn das jetzt vorstellen, wenn jetzt die DFL möglicherweise dann ein Anliegen hat oder DFB, der es kommunizieren will, würde der Weg dann über die VDV gehen oder ist deine Einschätzung, dass man dann doch eher einzelne, ich sag mal, Figuren des Spielerbündnisses ansprechen würde, um erst über das Spielerbündnis sozusagen dann in die VDV zu gehen?
Also was wir geschafft haben, durch diese Gesprächsrunden, dadurch, dass in der aktiven Szene Themen aufgekommen sind, die dann direkt an die DFL und an den DFB getragen wurden, dass wir schon Gesprächsrunden jetzt initiiert haben, die in regelmäßigen Abständen zwischen aktiven Szene und den Verbänden stattfindet. Also es ist jetzt so ein bisschen institutionalisiert worden, das Ganze. Und das hilft uns ja schon, Themen aus der aktiven Szene immer wieder auch an die Verbände zu tragen. Und die VDV ist da so ein bisschen Organisator, hält natürlich den direkten Draht zu Verbänden. Und das finde ich auch in Ordnung so. Weil es, glaube ich, schon so ist, dass Aktive sich auch primär um den sportlichen Bereich kümmern. Sie sind in erster Linie Sportler. Und wenn du die VDV hast, die das Ganze organisiert, wenn es Themen gibt und dann auch zu Gesprächsrunden einlädt, ist das, glaube ich, das Idealbild. Aber ich bin der Meinung, dass der Austausch zwischen den Aktiven lebendig sein sollte, so dass man immer ja so ein bisschen am Nabel der Zeit ist und sofort Themen besprechen kann.
Auf jeden Fall, die Gewerkschaft oder eine Gewerkschaft lebt ja von den Mitgliedern und das sind ja dann, sollten ja eigentlich vor allem die Aktiven sein, also sprich ihr Spielerinnen und Spieler. Dann eine ja rechtlich und politische Frage sozusagen in diesem Zusammenhang. Es wurde jetzt ja wieder in den letzten Wochen auch vermehrt gesagt, es sollte vielleicht doch Tarifverträge im professionellen Sport geben, aus verschiedensten Gründen. Das wurde politisch meistens begründet mit verschiedenen Sichtweisen. Rechtlich kamen dann immer die gleichen Diskussionen auf, wer soll denn den Tarifvertrag überhaupt schließen können. Hast du das Gefühl, dass es dort seitens des, also erstmal deine persönliche Meinung und dann auch seitens des Spielerbündnisses und der Gewerkschaft da schon richtige feste Positionen gibt oder ist das eher noch in der Entwicklung begriffen?
Es ist in der Entwicklung, die sich natürlich jetzt aber auch schon über Jahre hinzieht. Und im Endeffekt sind wir da keinen Schritt weitergekommen, muss man sagen. Ist natürlich auch eine besondere Situation, dadurch, dass du die ersten beiden Profiligen bei der DFL eingebettet hast, den Rest des Fußballs, der ja durchaus professionell auch ist, dritte Liga, Regionalliga beim DFB. Und dieses Geflecht ist gar nicht so leicht. Ich glaube, was wir als Aktive erstmal machen müssen, ist in Vorleistung gehen und die VDV, die Gewerkschaftsarbeit so ein bisschen stärker einfach machen und die Positionen der Sportler auch stärker machen. Und sobald das passiert ist, hast du Positionen, die stark sind. Wir sind ja diejenigen, die den Sport ausmachen. Wir stehen unten auf dem Rasen und spielen das Spiel, was dann danach vermarktet wird und konsumiert wird auch irgendwo. Und sobald wir eine lebendige Gewerkschaft haben mit Spielerinnen und Spielern, die sich einsetzen, kann man sicherlich auch größere Themen angehen, wie zum Beispiel einen Tarifvertrag. Aber das liegt aus meiner Sicht jetzt noch in ganz weiter Ferne.
Ja, ich glaube auch, also unabhängig von dem Wunsch sozusagen, dass man das schließt, ist das tatsächlich aufgrund des von dir geschilderten fehlenden Gleichlaufs zwischen den Ligen und wer da der Vertragspartner sein könnte, auch rechtlich tatsächlich sehr schwer. Das war bis jetzt ja auch immer das Totschlagargument, schon in den 90er Jahren, als die, ich glaube, Frank Rüback ist immer noch in der VDV aktiv.
Mit dem habe ich heute noch telefoniert.
Der hatte das, ich glaube, es war seine Dissertation, meine ich, oder zumindest ein Aufsatz, auch schon früh vertreten, aber dann auch die Fragen aufgeworfen, wie man das rechtlich einbetten kann. Und die Fragen sind ja genau genommen rechtlich immer noch ungeklärt und politisch ist man wohl, wie du sagst, halt nicht viel weitergekommen. Ne? Nee, sehr gut.
Ja, ich denke, das ist wir können nahtlos übergehen zum Thema Taskforce Zukunft Profifußball, in der du auch mitgewirkt hast. Die Taskforce wurde im September 2020 ins Leben gerufen und führte dann zu einem Ergebnisbericht im Februar diesen Jahres mit Handlungsempfehlungen. Ich glaube, es sind insgesamt 17 Handlungsempfehlungen. Ich glaube, man kann es runterbrechen auf drei Hauptthemen. Schwerpunkte, das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit. Da wurde dann auch eine Kommission gegründet und eine Arbeitsgemeinschaft. Man hat sich auf Nachhaltigkeitskriterien festgelegt, die man in Zukunft bei der Lizenzierung auch berücksichtigen will. Ich glaube, das ist sowieso in aller Munde, gerade das Thema Nachhaltigkeit im Sport. Die andere große Säule würde ich als Reform des Profifußballs bezeichnen, wo es dann um wirtschaftliche Stabilität 50+1 geht und Reformen möglicherweise auch der Beraterbranche. Und schließlich ging es auch noch um Jugend und Frauenfußball und Fandialog. Ich hatte da zu dem Ergebnisbericht mit dem Kollegen Minden, der auch in der Taskforce war, einen Aufsatz in der Spoprax veröffentlicht. Und haben wir da versucht, Ergebnisse und so einen Ausblick zu geben. Und im August diesen Jahres gab es jetzt ein weiteres Mediengespräch als Update. Könntest du bitte den Hörern mal schildern, wie deine Erlebnisse in dieser Taskforce waren und wie aus deiner Sicht im Moment der Sachstand ist?
Also erstmal habe ich es begrüßt, dass so ein interdisziplinärer Austausch stattfindet, an dem Aktive teilnehmen können. Das gab es vorher noch nie. Ja, also ich bin jetzt Ewigkeiten Mitglied in der VDV, aber mir wurde noch nie angeboten, mich mit Expertinnen und Experten bei der DFL zusammenzusetzen und verschiedene Thematiken zu diskutieren und vielleicht auch mal die Perspektive von Aktiven mit einzubringen. Ja, solche Gespräche sind normalerweise immer hinter verschlossenen Türen abgehalten worden. Da hatten Sportlerinnen und Sportler aber wenig mit zu tun. Also ich finde erstmal den Gedanken, verschiedene Perspektiven zuzulassen, Meinungen zuzulassen, hervorragend. Und ich habe mich da sehr drüber gefreut. Wir haben uns da aus der aktiven Szene auch über Wochen und Monate gut drauf vorbereitet, um einfach auch einen Beitrag zu leisten, wenn wir denn mal die Chance erhalten. Und haben das durchaus auch genutzt. Das ist natürlich eine Gesprächsrunde gewesen über Monate, glaube ich, 37 Teilnehmer, kann das sein?
Ich glaube 34, ja.
Oder 34. Ja. Man muss sich das vorstellen, 34 Teilnehmer aus verschiedensten Branchen, die da in diesen Gesprächen zusammenkommen, natürlich alle verschiedene Perspektiven haben. Und das zu sammeln und zu bündeln, ist natürlich eine riesen Herausforderung. Und da sind Handlungsempfehlungen bei rausgekommen für das DFL-Präsidium, die ich zum Großteil unterstütze. Ich weiß auch, dass das nicht von heute auf morgen alles geht. Was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass wir den Faden irgendwie weiter aufnehmen, dass wir da dranbleiben, weil ich schon einen Mehrwert sehe, diese Themen weiter zu diskutieren und einfach dran zu bleiben. Wenn das eine einmalige Geschichte wäre, fände ich das schade.
Was waren aus deiner Sicht als Profisportler die wichtigsten Themen? Ich weiß oder wir wissen, dass du dich auch sehr für den Frauenfußball engagierst. Gab es irgendwas, was dir besonders am Herzen lag jetzt, dass es da auch eine Fortsetzung gibt und dass tatsächlich die Maßnahmen umgesetzt werden?
Ja, Frauenfußball ist ein Thema. Also im Allgemeinen eigentlich, dass wir den Fußball so divers wie möglich gestalten und dass man auch den Zugang zu professionellem Sport beiden Geschlechtern irgendwo möglich macht. Das ist etwas, was mir am Herzen liegt. Und wenn man die Strukturen im Frauenfußball mit denen des Männerfußballs vergleicht, dann liegt da noch einiges im Argen. Das ist einfach meine grundsätzliche Position. und soll irgendwo in den nächsten Jahren auch vermehrt Teil der Arbeit der VDV sein, dass man Frauen einfach mehr unterstützt, weil da mit anderen Problemen gekämpft wird, als jetzt beispielsweise bei mir in der Fußball-Bundesliga. Und das ist auch klar. Und darüber hinaus, für mich als Aktiver, wirtschaftliche Stabilität der Ligen, der Clubs, gerade während der Corona-Zeit ein Riesenthema. Kann mein Arbeitgeber in der nächsten Woche Gehälter noch bedienen? Ja, nein. Kommt es vielleicht zu Zwangsabstiegen? Ich meine, Schalke 04 hatte große finanzielle Probleme. Da ist erstmal aufgekommen, wie sehr manche Clubs auf Kante genäht sind, wenn es um ihre wirtschaftliche Situation geht. Und aus der Perspektive des Arbeitnehmers ist da erstmal die Frage, hey, kann mein Club es verpacken, wenn vielleicht einmal kein TV-Geld überwiesen wird? Ist mein Arbeitgeber dann noch zahlungsfähig? Das ist eine Perspektive, die ja als Arbeitnehmer wichtig ist. Und da haben wir auch als Aktive dann unsere Meinung mit eingebracht, dass es einfach möglich sein muss, dass ein Fußballclub, der so viel umsetzt, mehrere Monate ohne TV-Geld überlebensfähig bleibt. Und das muss auch möglich sein. Und da müssen Anpassungen vorgenommen werden. Das ist eine klare Handlungsempfehlung. Und ich hoffe, dass das auch so umgesetzt wird.
Ja. Ich hatte teilweise den Eindruck, dass die DFL sich scheut, auf nationaler Ebene Maßnahmen anzustrengen, sondern immer sozusagen mit dem Finger auf die europäische Ebene gezeigt hat direkt. Hattest du auch den Eindruck?
Naja, also man darf ja nicht aus den Augen verlieren, dass sich die DFL oder die Bundesliga natürlich auch im internationalen Kontext bewegt. Also ein FC Bayern München ist klar ein Bundesliga-Club, der aber gleichzeitig in der Champions League aktiv ist, bedeutet ein UEFA-Wettbewerb spielt, und wir sind uns alle einig, wir freuen uns drüber, wenn ein deutscher Club europäisch auch auf einigermaßen performt. Bedeutet, die Liga ist ja schon irgendwo in der Position, das auch zu beachten. Ich glaube aber schon, dass du als starke Liga, wie es die DFL oder die Bundesliga ist, auch irgendwo als Insellösung Teile nach vorne bringen kannst, die vielleicht dann auch adaptiert werden auf europäischer Ebene. Also man darf sich nicht kleiner machen, als man ist. Man kann auch Dinge vorgeben.
So, abschließend zu dem Themenkomplex, was war für dich die größte Überraschung in dieser Taskforce? Oder am Ende hattest du ja schon eigentlich gesagt, ne, dass sozusagen dieser Austausch überhaupt stattfinden konnte. Aber jetzt vom Ergebnis her gesehen, was war da dein oder das wichtigste Takeaway für dich, dass du...
Ist jetzt gar nicht so mein Takeaway. Ich glaube schon, dass angekommen ist, dass Aktive durchaus einen guten Beitrag zu solchen Diskussionsrunden leisten können. Und das ist auch irgendwo das, was ich von den Teilnehmern dieser Taskforce zurückbekommen habe, dass sie es durchaus aus gut fanden, so eine Perspektive mit dabei zu haben. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass man das weiter verfolgt, dass wir als Aktive einfach mit unserer Meinung direkt in diesen Gesprächen beteiligt sind. Und das ist aus meiner Sicht eine klare Forderung. Und wir haben alles dafür getan, unseren Beitrag zu leisten, und erwarten irgendwo auch, dass das in den nächsten Jahren weiter auch so gehandhabt wird.
Hast du denn das Gefühl, dass es da auch auf Verbands- und DFL-Seite auch schon ein echtes Umdenken gegeben hat? Oder ist das mehr so, wir müssen jetzt mal die Aktiven beteiligen, aber das machen wir jetzt eher einmalig und dann machen wir es wie früher?
Nee, habe ich nicht den Eindruck. Ich glaube schon, dass das durchaus was ausgelöst hat, dass wir gut vorbereitet in diese Gespräche gegangen sind und unseren Beitrag geleistet haben. Ich habe jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder in virtuellen Sitzungen gesessen mit der DFL, wo wir verschiedene Themen diskutiert haben. Bedeutet, das Ganze ist auch irgendwo außerhalb der Taskforce weitergeführt worden. Ob du da jetzt wirklich so eine starke Position hast, dass Themen, die dir wichtig sind, umgesetzt werden auf Liga- oder Verbandsebene, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Aber wir sind einen Schritt weitergekommen. Und das ist für mich jetzt schon ein Erfolg, weil ich auch weiß, wie es die letzten 10 Jahre war.
Ja, es wird wahrscheinlich dann so eine Mischung aus medialem, öffentlichen und politischen Druck auch erfordern, einige dieser Themen umzusetzen, was du ansprachst, diese Wirtschaftlichkeit der Vereine zu gewährleisten, dass die halt auch über die TV-Gelder hinaus einfach auch in der Lage sind, über die nächsten 2 Jahre zumindest irgendwie die Gehälter zu bezahlen und das sich dann wirtschaftlich auch so professionell aufstellen, das zu gewährleisten, was jedes andere mittelständische oder größere Unternehmen natürlich auch muss mit entsprechenden Unternehmensverwaltung und Bilanzen. Aber das, ich glaube, da ist durch Corona ist ja auch da nochmal das Augenmerk drauf gekommen. Aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es geht schon alles wieder so seine in die alten Bahnen so zurück. So, die alle haben ja gehofft, dass Corona würde jetzt quasi einige Strukturen aufbrechen und jetzt würde jetzt der Fußball neu erfunden und wieder gerechter und fairer und dichter bei den Fans. Aber da ist Holger ja immer ein großer, hat jetzt immer die große Hoffnung gehabt, zurück zu den Fans und so. Aber ja, wird sich zeigen. Aber ich denke auch, dass ihr da auf jeden Fall mal gehört wurdet als Aktive und dass der Beitrag erkannt wird, wie wichtig
das ist. Umso wichtiger ist eigentlich, dass man jetzt nicht so in diesen alten Trott gerät, sondern dass die aktiven Szene und auch die VDV als Repräsentation der Aktiven weiter halt auch eine öffentliche Stimme hat, um zu zeigen, hey, wir müssen an gewissen Themen einfach auch noch dranbleiben. Und Ich bin großer Fan der VDV, aber sie dürfte bei wichtigen Themen durchaus ein bisschen lauter und aktiver fordern.
Ist das eigentlich, guckt ihr auch über euren Sport hinaus? Also insbesondere du stehst du zum Beispiel irgendwie mit Max Hartung in Verbindung von der Athletenvertretung, die ja auch das irgendwie seit Jahren schon fordern, da mehr beteiligt zu sein. Ja, gibt es da irgendwie Synergien oder?
Ja, erstmal spannend, was Athleten Deutschland da aufgebaut hat, muss ich sagen. Aus dem Nichts heraus irgendwo, finde ich ganz, ganz spannend, leisten richtig gute Arbeit. Und ich glaube, dass wir voneinander lernen können. Ich bin mit ihm im Austausch. Er hat jetzt das Zepter quasi übergeben. Ja. Und ich bin eigentlich ja gewillt, da diesen Austausch auch weiter voranzutreiben. Aber letztendlich ist Athleten für Deutschland ja wirklich ein kompletter Verband nur aus Aktiven. Die Aktiven leisten die Hauptarbeit, was im Fußball, da müssen wir so ehrlich sein, nicht der Fall ist. Die VDV besteht in erster Linie aus Ex-Spielern und anderen Funktionären, die diese Arbeit leisten. Aber die Teilnahme von Aktiven hält sich in Grenzen und das ist schade. Ich glaube, dass wir da von Athleten für Deutschland viel lernen können, was einfach die Teilhabe von Aktiven betrifft. Und ich hoffe, dass wir da weiterhin vielleicht einen Austausch hinbekommen.
Eigentlich ist es so ein bisschen wie sonst auch im Arbeitsrecht, so immer mein Eindruck, je höher je professioneller es ist, und das geht ja meistens mit höheren Summen, die bewegt werden, einher, die sind in der Bundesliga halt auch höher als in der dritten Liga oder in der Leichtathletik, desto weniger ist der Wunsch nach einer gemeinschaftlichen Vertretung da. Also deswegen gibt es keine Betriebsräte und auch die Gewerkschaftsnähe, selbst wenn man in der VDV Mitglied ist, ist dann ja nicht so, dass eine aktive Mitarbeit erfolgt. Und so ist zumindest der Eindruck, dass es wahrscheinlich bei den Sportlerinnen und Sportlern in unteren Ligen vielleicht dann eher der Fall wäre. Denen fehlt dann aber die Stimme, die halt die Spielerinnen und Spieler der oberen Ligen haben. Und insofern ist das Bündnis wahrscheinlich tatsächlich die Ergänzung.
Ja, ich glaube einfach, dass es wichtig ist. Also ich erwarte von keinem meiner Kollegen aus der Fußball-Bundesliga, dass sie in der ersten Reihe stehen und Forderungen stellen. Was ich aber schon erwarte, ist, dass man einfach sich solidarisch zeigt und in der Gemeinschaft einfach für oder mit dem Namen für die Gewerkschaft steht, ja, und irgendwo auch Mitglied ist, damit man gemeinsam diese Stärke hat für unterklassige auch was zu bewegen, wo wirklich Probleme bestehen. Also ich meine, klar, wir bewegen uns da in einer Blase in der Fußball-Bundesliga, uns geht's allen hervorragend. Würde mir aber wünschen, dass man einfach zumindest sympathisiert mit der Arbeit der VDV, und das reicht schon, um so eine Stärke zu haben, um Themen auch umzusetzen.
Bist du auch eigentlich in der Arbeitsgemeinschaft jetzt auch aktiv im Rahmen der Taskforce-Fortsetzung?
Also die Nachhaltigkeitsarbeitsgruppe, da bin ich nicht aktiv. Ich habe ja eben schon angesprochen, wir haben dann eigentlich diesen Gesprächsfluss weiter aufrechterhalten, so dass wir in regelmäßigen Abständen direkt mit der DFL zusammensitzen, virtuell. Und das organisiert die VDV. Und das sind dann wirklich Themen, die Aktiven auch betreffen. Ich würde mir wünschen, dass der ein oder andere aus der Fußball-Bundesliga sich an solchen Gesprächen vielleicht mehr beteiligt. Weil bislang bin ich das und noch der ein oder andere, der sich dazu gesellt. Da werden aber so interessante Themen besprochen. Also kann ich wirklich jedem meiner Kolleginnen und Kollegen nur empfehlen, sich mal in so eine Runde zu setzen mit DFL-Geschäftsführern und solche Themen zu besprechen. Ist spannend.
Nenn mal zwei Spieler aus der Fußball-Bundesliga, die du gerne in solchen Runden mit dabei hättest, aber noch nicht überzeugen konntest.
Leon Goretzka. Oh, da wird's schon schwierig. Da wird's schon schwierig. Ne? Ich bin großer Fan von Leon, weil ich seinen Weg von Jugendalter quasi mitverfolgt habe, damals VfL Bochum. Und ich schätze ihn einfach sehr als Sportler und Mensch. Glaube, dass er einen großen Mehrwert auch sportpolitisch leisten könnte. Ist ja auch tut. Den würde ich mir wünschen. Und es gibt so viele Kandidaten, aber würde ich mich jetzt auf keinen festnageln.
Ja, Mats Hummels ist ja auch immer, auch natürlich ist
ja
auch
ja, also Mats, muss man ja sagen, hat seinen Beitrag geleistet. Ja, also ist meines Wissens kein Mitglied bei der VDV, was schade ist. Mhm. Hat aber im Hinblick auf diese Gesprächsrunden der Taskforce auch viel Beitrag geleistet, einfach so im Hintergrund. Und das muss man auch akzeptieren. Dass es auch Leute gibt, die vielleicht nicht öffentlich so in der ersten Reihe stehen, die ja im Hintergrund wichtige Arbeit leisten. Und das hat Mats durchaus getan.
Was ist mit deinem Torhüterkollegen aus St. Pauli, ehemals St. Pauli, der auch in der Transport war? Macht der noch irgendwas?
Genau, ja, Robin ist ein wichtiger Bestandteil eigentlich auch schon seit Jahren der VDV. Das muss man sagen, hat große Beiträge geleistet dazu. Seine sportliche Situation ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger geworden, dadurch, dass er nicht mehr in Deutschland aktiv ist, sondern im Ausland. Ist aber weiterhin dabei und auch ein wichtiger Bestandteil. Also ich habe ja wirklich monatelang mit ihm eng zusammengearbeitet, um diese Taskforce-Sitzung vorzubereiten. Ist einfach ein ganz, ganz kluger Kopf.
Okay, ja,
gut. Nächstes Thema?
Drittes Thema.
Leit mal kurz ein. Andreas, bist du mit deinem FIFA-Charakter 2022, also FIFA 22-Charakter zufrieden? Kennst du den überhaupt?
Nein, kenne ich nicht.
Weil du gar nicht FIFA spielst?
Nein.
Okay, aber da bist du ein Außenseiter, oder?
Möglicherweise.
Also unter deinen Mannschaftskollegen oder unter den Bundesligaspielern?
Ja, das mag sein, aber ich möchte mir auch meine Eigenheiten behalten. Also ich muss nicht mit jedem Schwarm mitschwimmen. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden und ich wüsste nicht, in welcher Zeit ich da noch FIFA spielen sollte. Habe einfach zu viel zu tun.
Okay, es ist ja nur der Aufhänger. Wir wollen um Bildrechte sprechen, Image Rights und die Vermarktung, weil das ein Thema ist, das immer wieder aufploppt. Kannst du was dazu sagen, ob es irgendwie so eine Awareness unter Profifußballern gibt, was ihre Bildrechte angeht, oder ist das eher so, dass das die Spieler eigentlich gar nicht interessiert oder die sich irgendwie darauf verlassen, dass das schon alles ordnungsgemäß abläuft?
Also ich habe die große Hoffnung, dass man sich mit dem Standardvertrag, den man da unterschreibt in der Fußball-Bundesliga, vielleicht mal ein bisschen auseinandersetzt, den mal durchliest, und da ist sowas ja auch Teil des Ganzen. Ja, also das, was man da unterschreibt, da erwarte ich eigentlich schon, dass man sich das mal durchliest. Und ich weiß nicht, ob es passiert. Viele überlassen das vielleicht auch ihren Beratern beziehungsweise Anwälten. Ich habe mich aber damit auseinandergesetzt. Das ist klar, weil es ein Thema ist und du da ja auch durchaus vorsichtig sein musst, was du unterschreibst und was du vielleicht auch außerhalb des Clublebens mit deinen Persönlichkeitsrechten so machst, was du mit deinem Namen machen darfst, was du mit deinen Bildern machen darfst und so weiter. Das ist ja wirklich ein schwieriges Thema. Also ich hoffe, dass die Jungs sich damit beschäftigen.
Und hast du die Klausel bedenkenlos unterschrieben, oder?
Ja, was heißt bedenkenlos? Also letztendlich wird ja eine Trennung gemacht zwischen dem Namen Andreas Lute, dem Sportler Andreas Lute im Union-Trikot und dem, der kein Union-Trikot anhat. Also ich kann ja meinen Namen verwenden, ich kann meine Bilder verwenden, solange ich jetzt nicht in direkten Kontext FC Union Berlin stehe. Also das ist erstmal so die grundsätzliche Abtrennung in diesem Standardvertrag. Alles, was mit Union beispielsweise zu tun hat, ist dann irgendwo seitens des Clubs. Diese Rechte trittst du in irgendeiner Weise auch ab. Und außerhalb hast du ja schon die Möglichkeit, deinen Namen und dich als Sportler zu eigen zu vermarkten, wenn du jetzt nicht gerade ein Union-Trikot anhast. So, das ist mein Verständnis davon. Du könntest es tun. Mhm. Und das ist für mich erstmal in Ordnung, weil ich jetzt aber auch nicht der Superstar bin, der noch irgendwelche anderen Vermarktungsmöglichkeiten sieht, sondern ich bin eigentlich so in dem Konstrukt, in dem ich mich bewege, durchaus zufrieden.
Stichwort Superstar ist eine ganz gute Überleitung, weil einer der Aufhänger, bei dem dieses Thema immer wieder aufploppt, ist unter anderem Zlatan Ibrahimovic, der sich alle Jahre wieder darüber beschwert, wie denn überhaupt seine Image oder sein Avatar bei FIFA eigentlich reinkommt. Er kann sich jedenfalls offensichtlich nicht daran erinnern, irgendwelche Rechte an EA Sports vergeben zu haben oder an überhaupt jemanden, der diese Rechte weitergegeben haben könnte. So dass das ein Thema ist. Und der DFL-Mustervertrag, über den wir gerade eben gesprochen haben, der ist ja auch noch nicht allzu alt in der Fassung, die du da gerade geschildert hast. Ja. Also es gibt eine Vorversion und wir Juristen wissen ja immer, Verträge gelten erstmal nur ab dem Zeitpunkt, wo sie dann auch geschlossen wurden. Das heißt also, wir sprechen möglicherweise über Dinge, die jedenfalls Rechtsfragen, die jedenfalls der DFL-Mustervertrag noch gar nicht beantwortet. Ich gucke zu meinem Kollegen Robert rüber, dem...
Na, der aktuelle schon. Also er hat ja gerade diese, Andreas auch dargestellt hat, die Differenzierung zwischen, also der vorher war problematisch, ich glaube, er war von 2015 oder sowas, da hat er eben gerade nicht differenziert zwischen dem Namen und die Image Rights in Bezug zum Club, sondern hat quasi allgemein geltend über alle Grenzen hinweg es sich geriert, da irgendwie die Persönlichkeitsrechte dem Verein zu übergeben, ohne das zu differenzieren. Und gerade bei den Persönlichkeitsrechten, die sind ja grundrechtlich hergeleitet, im KUG spezialgesetzlich geregelt, ist ganz viel Rechtsprechungshistorie, wie man die ausüben darf. Und der neue DFL-Mustervertrag ist ja, glaube ich, ist 24 Seiten oder so lang und davon sind 4-5 Seiten ist Persönlichkeitsrechte. Also es ist offensichtlich hat zumindest die DFL und die Clubs schon erkannt, welches Potenzial da in den Persönlichkeitsrechten noch schlummert und dass sie gar auf jeden Fall sicherstellen, dass die Vereine da, solange zumindest der Spieler das Trikot trägt und darüber hinaus, wenn die Bilder aus der Zeit datieren, wo er dieses Trikot anhatte, das ist auch die Abgrenzung zum alten Vertrag, der dann nämlich gesagt hat, nur für Archivzwecke darf man diese Fotos verwenden, der neue sagt, nee, für immer. Also quasi Andreas Luth im Union-Trikot darf auch noch in 20 Jahren auf der Tasse abgebildet werden. Das ist natürlich schon, ja, muss man vielleicht, wenn man das mal rechtlich überprüfen würde vor Gericht, ob das so alles im Sinne der Persönlichkeitsrechte ist, die eigentlich schon die Tendenz haben, bei der Person tatsächlich zu verbleiben und diese Kommerzialisierung erst viel später eingeführt wurde, sind da schon recht weitgehende Regelungen. Aber sind dadurch, dass sie jetzt differenzierter sind, im Einzelnen überprüfbarer und in der Sache dann wohl auch, zumindest wenn man dem Profispielbetrieb so irgendwie versteht und dem Rechnung tragen will, dann auch halbwegs angemessen. Aber sie sind schon happig. Also es ist schon
problematisch finde ich, dass in den meisten Förderverträgen, also mit den Verträgen mit Minderjährigen, dass da es noch nicht differenziert wird, wie du es jetzt so schön geschildert hast. Mhm. Also die Differenzierung ist ganz wichtig. Und du hast es ja auch prima erklärt. Also gerade dieser Bezug zum Verein muss gegeben sein. Ansonsten ist man in der Eigenvermarktung noch drin. Aber Robert, kannst du noch mal vielleicht erklären, wie denn die Rechteketten sich darstellen, gerade in Deutschland und vielleicht dann nochmal den Bezug zu anderen Rechtssystemen?
Ja, also letztlich, die sind, wie es der Name schon sagt, die sind natürlich originär beim Spieler. Und jetzt ist die erste Lizenzkette, die wir haben, ist tatsächlich dann der DFL-Mustervertrag. So gelangen sie dann zu den Clubs. Die Clubs haben die dann in diesem Umfang, wie man ihn dort definiert hat. Wie gesagt, das ist nicht alles, wird da den Verein jetzt nicht komplett für unangreifbar halten, aber das ist erstmal soweit in Ordnung. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, dass die Clubs jeweils mit der DFL oder mit anderen Verbänden oder eben halt auch Gewerkschaften diese ihnen eingeräumten Lizenzrechte, Persönlichkeitsrechte überlassen, so zum Beispiel auch für im Bereich der FIFPro. Dass die Verwunderung von Zlatan Ibrahimovic da vielleicht da war, aber letztlich, ich bin ziemlich sicher, dass, ich glaube, damals die italienische Liga oder wo er, ich weiß nicht, auf welche Bilder er sich da bezog, aber dass er wohl ziemlich sichergestellt sein wird, dass auch EA Sports entweder mit der Liga oder mit der FIFA Pro oder mit anderen Verbänden oder den Spielern auch selber die Rechte sich entsprechend eingeholt hat. Das ist so der Idealcase. Und daneben gibt es dann natürlich aber auch, das ist so die, auf dem hohen Niveau der Lizenzvermarktung wird diese Rechtekette dann auch von Unternehmen wie EA Sports dann eingehalten. Aber dann gibt es natürlich auch gesetzliche Ausnahmen, wo vielleicht gibt es diese Spielekartenhersteller oder Fußballkalender, die jetzt gar nicht immer die offiziellen Lizenzweg haben, sondern die sagen, sie machen halt verfolgen auch einen redaktionellen Ansatz neben den kommerziellen Interessen und dann gibt es halt Ausnahmen im Gesetz in 23 KUG, wenn es sich um ein Bildnis der Zeitgeschichte handelt und das sind Fußballspiele in der Regel, dass solche Spielaufnahmen dann unter Umständen, unter Abwägungsgesichtspunkten dann auch verwendet werden dürfen, ohne dass Spielervereinigung, DFL oder Club irgendwas dagegen machen können. Das ist dann, da gibt es ein paar Entscheidungen zu, aber das muss man dann schon recht gut begründen.
Nun ist ja dann jetzt in der jetzigen FIFA-Version 22 gibt es diese FIFA-Icons, also sozusagen Bildnisse von bekannten Spielern, die aber jetzt gar nicht mehr aktiv sind. Also hier tauchen auf Robin van Persie, Roberto Baggio. Es geht noch viel, viel mehr zurück bis zu Eusebio, Johann Cruyff, der sogar schon verstorben ist. Auch hier sind natürlich, also beantwortet nicht ein DFL-Mustervertrag oder ein Mustervertrag aus der italienischen Liga irgendwie die Frage, wie können denn diese Rechte jetzt noch verwertet werden? Insbesondere von Postmortem Johann Cruyff.
Ja, also da gehe ich mal davon aus, dass sie tatsächlich das gerade so exponierten Icons sich dann die Rechte von den einzelnen Spielern im bilateral eingeholt haben oder von den Nachkommen, weil das würde mich wundern, wenn die in den anderen Ligen die Verträge das so nachhaltig geregelt haben wie jetzt der DFL-Mustervertrag, wie du Andreas das geschildert hast. Aber da würde ich schon glauben, dass man das dann wirklich sich einzelvertraglich dann irgendwie da abgesichert hat, weil die gehen natürlich damit werbewirksam jetzt raus. Das wäre auf jeden Fall riskant, wenn man die Rechte sich jetzt nicht geholt hat und vertraut, dass FIFA Pro die auch noch irgendwie über alte Verträge sich hat sichern lassen. Das würde ich eher bezweifeln, weil Persönlichkeitsrechte, wie gesagt, das ist ja auch über Ronaldo und so, das ist dann ja auch in den damals irgendwie auch durch die Medien gegangen, welche Bedeutung und welchen Kommerzialisierbarkeit diese Persönlichkeitsrechte losgelöst vielleicht auch vom Verein haben können. Aber ich finde es trotzdem, du hast ja gesagt, man kann es trennen. Also richtig klar wird es aus dem DFL-Mustervertrag dann, wenn man sich es genauer anschaut, nicht, weil er definiert ja schon Vermarktungsrechte da und dann gibt es so Ausnahmenkataloge und dann dürfen die berechtigten Interessen der Clubs nicht entgegenstehen. Also sprich, man hat schon dann ein Problem, weil man irgendwie mit Torwarthandschuhen oder sowas Vermarktung macht, die unter Umständen da in Konflikt treten mit dem Club. Also das ist, ich würde mich mal freuen, Juristen freuen sich gerade im Sportrecht ja immer mal, wenn es mal zu Gericht geht und mal so spannende Fälle entschieden werden. Das passiert leider aus meiner Sicht viel zu selten, aber gerade so Persönlichkeitsrechte, da haben die Gerichte auch eine Tendenz schon immer zu sagen, die müssen beim Spieler bleiben, der alles, was du da quasi nicht in deinem Sinne und wirklich klar vertraglich abgegeben hast, bleibt dann erstmal bei dir. Und deswegen schauen wir mal.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich finde, also mein Verständnis ist, dass ich es durchaus akzeptieren kann, wenn ich meine Persönlichkeitsrechte, meine Markenrechte für die Zeit des laufenden Vertrages irgendwo auch meinem Club gebe, weil ich irgendwo auch eine Figur des Clubs bin. Sehe es aber wirklich als problematisch an, wenn dann so im Nachgang, wenn du deine Karriere schon beendet hast, wenn du vielleicht sogar schon verstorben bist und dann dein Name noch kommerzialisiert wird und deine Nachfahren vielleicht gar nichts davon haben. Das finde ich durchaus schwierig. Also das wäre ein Thema, was man wirklich diskutieren muss, weil das sind ja wirklich teilweise im Sport starke Marken, die unheimlich viel auch umsetzen können. Und wie gesagt, also meine Perspektive, solange man da wirklich unter Vertrag ist, eine aktive Karriere hat, absolut okay. Wenn man da bewusst mit einer Unterschrift für eine Zeit lang seine Rechte abgibt, Aber sobald man seine Karriere beendet, muss das eigentlich wieder bei einem selbst bleiben.
Ist auch völlig richtig, weil nämlich zumal ja auch es ausdrücklich geregelt wird, was sie auch machen müssen, dass mit der Bezahlung, mit der Arbeitsvergütung dann das abgegolten ist. Ja. Und das muss dann denklogisch ja in dem Moment enden, wo der Arbeitsvertrag endet. Außer sind halt eben Archivzwecke, wie es vorher war. Dass man irgendwie dann irgendwie so, aber wenn dann tatsächlich da irgendwie in 10 Jahren dann noch sehr werbewirksam mit deinem Counterfeit und deinem Namen noch irgendwie geworben wird, dann ist das aus meiner Sicht wirklich nicht mehr...
Nicht also mehr der DFL-Mustervertrag sieht's ja vor.
Der sieht's vor, genau.
Da hat man also ja vorgesorgt. Es gibt ja auch einen nicht ganz unbekannten Berufskollegen von dir, nämlich Uli Stein, der aber auch jetzt schon seit längerem nicht mehr aktiv ist. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der hatte sich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit gegen die Verwendung seines Bildnisses gewehrt. Auf sogenannten Players Cards.
Aber halt nicht gegen den Club, sondern gegen einen Dritten, der gar keine
Lizenz hat. Genau, das war so ein Verlag, die hatten so eine Reihe rausgebracht mit Spielerkarten von allen Nationalmannschaftsmitgliedern, also auch wirklich seit aus dem letzten Jahrhundert noch, also bis in die 30er Jahre zurückgehend oder so. Und da war das Konterfei drauf, plus so Daten zum Spielerwerdegang und sowas alles. Und das hatte ihn offensichtlich aus denselben Gründen, wie du gesagt hast, massiv gestört. Hat aber am Ende vom OLG Frankfurt am Main war das, glaube ich, verloren.
Okay.
Also mit dem Hinweis, du hast es ja eben auch schon angesprochen, ne? Also so ein bisschen redaktionelle Nutzung, soweit es sich jetzt nur so um allgemeine Informationen handelt, sei da jedenfalls im Abwägungsprozess.
Ja.
Der Spieler dann nicht oder die Spielerinteressen nicht ausreichend gewichtig.
Und jetzt aktuell noch, DFL hat vor ein paar Wochen veröffentlicht oder bekannt gegeben, dass sie jetzt auch so ein Trading Cards herausgebracht haben, die sie über diese Gruppenvermarktungsrechte eben als Liga-Verband herausgeben dürfen. So Aro heißt die Trading Cards.
Okay.
Wir haben jetzt ja gerade schon mehrfach den DFL-Mustervertrag angesprochen. Ich habe mal 2014 eine Umfrage gemacht im Rahmen der Dissertation, dass wie verbreitet er ist. Und das Ergebnis war, er war sehr verbreitet. Ist das auch deine persönliche Wahrnehmung, dass es eigentlich immer der DFL-Mustervertrag ist, jetzt bei dem, was du für dich unterschrieben hast und wo du es bei Kolleginnen und Kollegen mitkriegst? Und falls ja, wo gibt es am häufigsten Änderungen, wenn du das sagen kannst?
Schwierig zu sagen. Ich habe in meinem Leben jetzt 3 professionelle Clubs, bei denen ich Profiverträge unterschrieben habe. Und da war es wirklich immer dieser Standardvertrag. Und von daher, ich kann auch nicht wirklich einschätzen, ob andere Clubs das anders handhaben. Hab von meinen Freunden und Bekannten aus der Fußball-Bundesliga jetzt auch nichts anderes gehört, als dass sie da andere Erfahrungen gemacht haben. Und wie gesagt, aus meiner Sicht wird er immer länger über die Jahre. Das ist definitiv so. Wo aber die meisten Änderungen gemacht werden, kann ich nicht sagen.
Aber alle Arbeitsverträge werden länger mit der
Schön finde ich auch hier, dass die auch explizit, sowie die Rechte an Tattoos des Spielers, die bei der Ausübung seiner Tätigkeit sichtbar sind, das haben sich auch entsprechend, das spielt so ein bisschen rein, das hatten wir ja da gab es ja die auch so eine EA, war das nicht diese Football-Version? Also Tattoos sind ja auch urheberrechtlich geschützt, das ist noch wieder eine andere Komponente. Ich glaube, da wollen sie sich irgendwie,
das war ein US-Sportler, der genau, sich da, glaube ich, drüber.
Die Tattoos sind urheberrechtlich geschützt, hat. Die Rechte liegen natürlich wiederum nicht bei dem Tätowierten, sondern bei dem Tätowierer. Ich glaube, deswegen ist das ein kleiner Denkfehler, das hier als irgendwie bei den Persönlichkeitsrechten zu verorten, dachten sie gleich 2 Fliegen mit einer Klappe, auch noch die Urheberrechte mit einholen. Die kann der Spieler aber jetzt gar nicht daran einräumen. Wahrscheinlich hat er die zumindest nicht exklusiv. Fand ich nur lustig, dass das irgendwie da auch noch mit abgefrühstückt werden soll. Auch nur die sichtbar sind natürlich. Also die verborgenen, so das Arschgeweih, oder so, das hoffentlich daran nicht.
Du bist nicht tätowiert, oder?
Ich bin nicht tätowiert, nein. Hab's auch nicht vor.
Sehr gut, dann sind wir beim vierten Thema, Leistungsdaten.
Ja, dann auch nochmal dazu eine Einführung. Es klang ja vorhin kurz an. Zunächst mal möchte ich in Erinnerung rufen, wir haben eine Folge aufgenommen. Ich weiß jetzt nicht die Nummer der Folge, aber da ging es um das Thema Datenschutz. Da hatten wir den Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg zu Gast, Dr. Stefan Brink, und haben uns da unter anderem auch über datenschutzrechtliche Gesichtspunkte zu diesen sogenannten Leistungsdaten von Spielern, was gehört so dazu, irgendwie natürlich so Trainingsleistungen gegebenenfalls auch andere statistische Daten, die man über Spieler erhoben hat, also wieder die datenschutzrechtlichen Auswirkungen sind. Es war höchst interessant. Ich kann auch empfehlen, in diese Folge nochmal reinzuhören. Wen besonders dieses Thema interessiert, der müsste dann ungefähr bis zum letzten Drittel dieser Folge vorspulen. Da geht's dann erst wohl los, weil vorher haben wir auch noch andere, aber auch sehr spannende Themen. Interessanterweise ist, wundere ich mich schon seit Jahren, dass im Hinblick auf dieses ganze Datenmaterial, was es über Spieler gibt, seien es nun Daten mit Gesundheitsbezug oder so statistische Daten, die ja, glaube ich, an vielen Stellen Verwendung finden im Scouting, bei solchen Spielen wie FIFA taucht es auf, auch erstaunlich realistisch. Im Bereich der Sportwetten spielt das eine große Rolle, dass da noch keiner von den Spielern, jedenfalls so öffentlich wahrnehmbar, sich mal darüber Gedanken gemacht hat, öffentlich, ob das eigentlich alles so funktioniert, ob das alles so geht, inwieweit das seine Interessen beeinträchtigt. Und jetzt gibt es dann doch seit kurzem eine Initiative, die vor allem aus England kommt. Da gibt es nämlich die Initiative Red Card. Und da ist quasi so unter Führung eines Fußballtrainers haben sich da jetzt offensichtlich mehrere hundert Spieler zusammengefunden, die gestützt auf die Datenschutzgrundverordnung sich dagegen wehren wollen, dass die vermeintlichen personenbezogenen Daten eben durch Dritte genutzt werden. Und ganz offenbar ist man da auch bereit, wenn es zu keiner Einigung kommt, da im Klageweg vorzugehen. Frage an dich, ist es auch Thema in der Bundesliga?
Würde ich sagen, ja. Also bei mir zumindest und auch im Rahmen der Arbeit der VDV ist das Thema. Und ich glaube, dass uns das noch viele Jahre begleiten wird, das Ganze. Und die Datensammelwut hat ja so ein bisschen in den letzten Jahren zugenommen. Und ich finde es unproblematisch, wenn es clubintern genutzt wird, beispielsweise zur Belastungssteuerung und so weiter. Das ist etwas, was uns ja auch zugutekommt. Also da sind wir ja heute auch ein ganzes Stückchen weiter als jetzt noch in den letzten Jahren. Ich habe es auch anders kennengelernt, wo du einfach keine Datenlage hattest, wie jetzt gerade die Belastung aussieht. Und heute erlebe ich es schon so, dass da auch ganz, ganz detailliert drauf geschaut wird, hey, wie haben wir denn den Einzelnen wirklich in den letzten Wochen und Monaten belastet und wann ist es auch mal gut, jetzt gerade bei dem Terminkalender, den wir auch haben, was durchaus ja wirklich ein Vorteil ist. Es gibt natürlich auch andere Daten und wenn ich dann höre, dass bei Sportwetten zum Teil ein Thema ist, dann finde ich das problematisch. Ja, also da persönliche Daten oder vielleicht sogar die persönliche Leistungsfähigkeit gerade, wenn das ein Thema bei Sportwetten ist, wenn also jeder quasi einen Blick erhält, hey, wie ist das Team gerade drauf, wie ist vielleicht sogar der Torhüter drauf, in welcher Form befindet der sich gerade, kann ich da Daten einsehen und so weiter, finde ich das durchaus problematisch.
Was ist denn da dein Hauptstörgefühl? Das klingt gerade so, als wäre das eigentliche Störgefühl bei dir, dass diese Daten nur dich und deine Arbeitgeber etwas angehen, und zwar im Hinblick jetzt auf deine sportliche Belastungsfähigkeit, aber jedenfalls kein Anbieter von Computerspielen oder kein Wettbüro? Oder ist es der Ansatz, den ja die Kollegen aus UK dort fahren, dass die sagen, also wir möchten dann an der Vermarktung angemessen beteiligt werden, weil ihr macht mit unseren Daten ja Geld, ohne dass wir dem zugestimmt haben oder geschweige denn, dass wir das vielleicht wissen.
Ja, ich kann beide Perspektiven verstehen. Also durchaus. Weil das, was ich leiste als Sportler, das ist meine Leistung, ne? Nicht die von irgendwem anderen. Und sollte irgendwo, oder das Wissen über meine Leistung sollte auch irgendwo bei mir bleiben oder vielleicht dann maximal noch bei meinem Arbeitgeber, der das zu meinen Gunsten verwenden kann. Und alles andere ist für mich erstmal problematisch.
Aber das heißt, du würdest sozusagen eher sagen, man verzichtet lieber darauf, das als mögliche neue Einnahmequelle zu sehen, so wie es jetzt zumindest in England einige, ich glaube, es war ursprünglich von Spielerberatern getrieben, überraschend, sozusagen kommt, sondern man behält das lieber in dem bilateralen Verhältnis Arbeitgeber-Spieler, als zu sagen, okay, es können auch andere sehen, aber dann will ich dafür Geld haben. Also die wäre die erste Variante, wäre für dich vorzugswürdig.
Ja, das ist jetzt meine persönliche Perspektive. Ich kann aber auch verstehen, wenn ein Sportler dann sagt, wenn die Daten schon rausgegeben werden, dann möchte ich auch daran beteiligt werden. Das ist ja völlig klar. Das ist ja irgendwo meine Leistung und die muss dann irgendwo auch gewürdigt werden.
Wir hatten einen unterschiedlichen Kenntnis, Meinungsstand, ob auch Daten während des Spiels gesammelt werden oder nur im Training. Also die Leistung wie so Wearables oder sowas.
Werden auch im Spiel geht.
Auch im Spiel. Da hatte ja der Kollege Brink ganz, ganz offensive Ansichten. Also erstmal, ihr seid als Beschäftigte und da liegt ihr ganz, ganz normal den Datenschutz. Und dann seien das ja alles Leistungskontrollen und die dürften gar nicht erhoben werden. Und man hatte ja relativ, also wenn es danach ginge, dann würde Belastungssteuerung und sowas, das würde alles weg. Oder würde es ginge dann ja quasi so weit, war seine Auffassung, dass man dann sehen könnte, wenn ein Spieler sich zu wenig bewegt, irgendwie die Herzfrequenz irgendwie ist im niedrigen Bereich, dass man ihm dann von außen den Befehl gibt, so jetzt lauf mal und tu nicht so, als wenn du lauf, du faule Sau oder sowas. Nee, wen hat er den Böll vergleichen? Nee, was war das?
Ja, den Tour de France Vergleich.
Udo Bölls und zu Jan Ulrich.
Quäl dich zu Sau.
Ja. Ja. Aber ganz massive, also wirklich, wenn man Datenschutzrechtler das weiterspinnt, wirklich das komplette Steuerungs- und Belastungssteuerungssystem der Bundesligisten unzulässig wäre, der Form, war seine Auffassung. Also
genau, aber das ist ja gerade das, was dann ist ja rechtlich, wäre es vertretbar, aber das, so hast du es ja geschildert, was ja gar nicht im Interesse der Spieler wäre, weil, so habe ich dich verstanden, du oder die Spieler finden das sehr gut, dass man damit die Belastung steuern kann. Ne?
Absolut, absolut. Problematisch wird es ja dann, oder ist es ja heute schon, wenn jeder direkt nach dem Spiel einsehen kann, wie viel Laufleistung der Einzelne absolviert hat. Und das ist ja auch dann Teil der öffentlichen Diskussion. Und das ist ja so. Es wird ja diskutiert, warum hat Spieler XYZ jetzt nur 9 Kilometer auf der Uhr? Letzte Woche waren es doch noch 11. Was ist da los? Mhm. Und Teil von Social Media ist eben auch, dass das zurückgespielt wird zu den Sportlern. Also du bist mittendrin in Teil dieser Diskussion, wird es in Echtzeit quasi bewertet und jeder hat die Chance, da auf deine persönliche Leistung einzugehen.
Vielleicht mal so, um so ein bisschen die Dinge zu erklären. Also die, nur weil ich irgendwo gelesen habe, ein Großteil der Daten sind ja öffentlich, also quasi das, was ihr auf dem Spielfeld macht, irgendwie das sieht ja jeder und insofern ist all das, was man dann an Daten rauszieht, hätte gar keinen Personenbezug und würde sowieso nicht unter die DSGVO fallen. Da kann man wohl sagen, das ist Unsinn. Also natürlich ist jede Information, die einen Bezug hat zu einer natürlichen Person, also zu dir oder deinen Mannschaftskameraden, fallen unter die DSGVO und da nicht und sind da sozusagen nicht irgendwie im rechtsfreien Raum. Sondern dafür muss es dann Grundlagen geben, um die zu verarbeiten. Und die finden sich auch in der DSGVO. Die klassischste Grundlage ist die Einwilligung, die wahrscheinlich aber in den meisten Fällen nicht da ist. Und dann gibt es irgendwie berechtigte Interessen, aufgrund derer man das erheben kann. Wenn wir allerdings in einen Bereich kommen, also hier Passquoten und sowas alles, davon ist die Rede. Aber wenn wir in einen Bereich kommen, wo es sich um besonders sensible Daten handelt, also Gesundheitsdaten. Und da sprechen wir dann schon von Informationen über einen Erschöpfungszustand eines Spielers oder Informationen, die auf eine Verletzung hinweisen. Dann sind es Daten, die können entweder nur noch mit Einwilligung verwendet werden oder dann gibt es im Artikel 9 der DSGVO gibt es ein paar Ermächtigungstatbestände, die einem das erlauben, aber die sind sehr, sehr eng. Und ja, da kommst du dann nicht mehr so einfach weiter mit berechtigten Interessen.
Also ich weiß ja, dass durchaus auch diskutiert wird, ob man quasi live einblendet, welche Herzfrequenz da ein Spieler beim Elfmeter oder bei einem Freistoß hat. Und das finde ich absolut problematisch, weil das ist etwas, was wirklich sehr, sehr persönlich ist. Das hat aber jetzt auch gar nichts mit dem Sport zu tun, sondern die eigene Herzfrequenz. Hm. Also es ist ja mit das Persönlichste, was man so hat. Und dann das zur öffentlichen Diskussion zu machen, hat der Torhüter jetzt bei jedem Freistoß den Herzschlag an der Stirn quasi und ist aufgeregt wie Sau, dann das ist einfach, es geht mir zu weit, muss ich sagen. Ja, und ich weiß aber, dass das Thema
aber ist. Aber siehst du da deine Rolle als Spielergewerkschaftler, da auch einfach dann Wortführer zu werden oder irgendwie dafür zu sorgen, dass das auch ein Thema wird, was auch die Spieler dann flächendeckend aufgreifen und auch vielleicht auch in die öffentliche Diskussion kommt?
Ja, wir haben das intern schon diskutiert und ich erwarte eigentlich auch, dass die VDV da bei dem Thema weiter dran bleibt. Mhm. Denn wenn es keine Gegenposition gibt, wird das umgesetzt. Hundertprozentig. Mhm.
In unserer Folge mit Stefan Brink viel ein Zitat, dass die Fußballer für diese Thematik zu blöd seien, anders als Handball oder Basketballer. Die hätten da eine höhere Awareness, also sehr, sehr platt. Aber das, sagen, das war, glaube ich, sein Eindruck aus seiner Arbeit, dass er halt gemerkt hat, dass es in anderen Sportarten, Mannschaftssportarten, da von Spielern problematisiert wurde. Beim Fußball hatte er das anscheinend noch nicht, so würde ich es mal interpretieren.
Ja, ist es wirklich Awareness oder ist es einfach die Tatsache, dass in der Fußball-Bundesliga man sich in einer Blase bewegt, in der man viel Geld verdient und einfach auch satt ist, sich mit solchen Thematiken überhaupt auseinanderzusetzen?
Das ist genau die Frage. Aber ja. Ich glaube, du hast recht.
Denke also auch.
Ist das, ich meine, will man das als Spieler überhaupt, dass am nächsten Morgen auf Kicker oder so steht, was man sich für eine Verletzung zugezogen hat?
Nee, finde ich auch zum Teil problematisch. Also ich finde es durchaus positiv, wenn Clubs damit sehr behutsam umgehen. Vielleicht darauf eingehen, dass sich ein Spieler verletzt hat. Klar ist ja Teil der öffentlichen Diskussion, alles gut. Da die auch die eigenen Fans zu informieren, dass der Spieler nicht eingesetzt werden kann. Dann endet das für mich aber auch. Und da muss man nicht sagen, welche Verletzung, wie lange er ausfällt. Finde ich problematisch. Und da gehen einige Clubs sehr, sehr locker um mit der Geschichte.
Auch
und
welche Spieler Corona haben oder so, das kommt ja dann auch.
Ich finde es problematisch, aber es ist durchaus Usus, dass man da offen drüber spricht.
Union hat ja, glaube ich, sogar die Vorgabe mehr oder weniger auch kundgetan, dass sie das nicht mehr die Art der Verletzung und die Ausfalldauer nennen wollen, anders als andere Vereine. Also das ist wie so eine Art Mantra oder Vorgabe, ne?
Ja.
Anders als der Spieler von Dortmund, der den Haaland Ausfallzeit und so dann kundgetan hat im Interview. Ja. Wobei tatsächlich ja bei Dortmund oder bei den Vereinen, das hatten wir auch mal in einer Folge, die als Aktiengesellschaft organisiert sind, kann es ja tatsächlich sogar rechtlich zwingend sein, dass die jedenfalls die Ausfalldauer mitteilen. Weil das quasi bilanziell und wertpapierrechtlich erforderlich sein kann. Aber das sind ja im Verhältnis die wenigsten Vereine.
Also jedenfalls hat die DFL auch hier reagiert und hat dann im DFL-Mustervertrag sich auch entsprechende Rechte einräumen lassen im Hinblick auf den Umgang mit personenbezogenen Daten.
Aber es begrenzt auf Trainings- und Spieleinsätze.
Ja gut, aber...
Aber das ist auch die Frage,
wo kommen sie denn her, bitte, die Daten? Ja?
Genau, also zu Hause hat man im Zweifel nicht das Wearable. Noch nicht. Aber das Vereins. Aber ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir vier waren bei einer Sportrechtskonferenz und im Zuge dessen haben wir das Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig besichtigt. Und da war es so, dass alle ja auch ein, wie so eine Art Fitbit sah das aus, welche Firma oder was genau, man weiß nicht, aber das diente auch als Schlüssel zum Beispiel für die Räumlichkeiten, für die Zimmer und natürlich war es möglich, das haben die auch gesagt, sie würden es nicht tun, aber es ist möglich, durchgehend halt Puls und alles zu überwachen und das ist ja dann schon sehr, sehr weitgehend, muss man sagen, also wenn man in seinem Zimmer ist oder jetzt halt in der Wohnung oder Haus dann und wird dauerhaft überwacht, das ist dann...
Ja, nee. Also, und auch gleich, was du meintest mit der Herzfrequenz beim Anlauf beim Elfmeter, das ist ja purer Voyeurismus für den Zuschauer und das hat ja nun überhaupt keinen Mehrwert irgendwie fürs Spielverständnis, sondern da geht's ja wirklich nur die Extrembelastung da zu zeigen und das bin ich mir sicher, dass das vor keinem Gericht standhalten würde und jeder Arbeitsvertrag, der sich das zusichert, dann da irgendwie zerpflückt würde.
Von also es gibt schlicht keine gesetzliche Grundlage dafür. Naja. Also da müsstest du dir schon eine Einwilligung holen und dann wird man darüber diskutieren, ob der Spielervertrag die Einwilligung ist, also die Klausel, die da drin ist. Aber dann werden die Datenschutzrechtler sagen, also du kannst so eine Einwilligung nicht einfach in so einen Spielervertrag reinnehmen, sondern die muss dann schon, die muss gesondert erfolgen und sie muss vor allem auch freiwillig erfolgen. Ja. Und dann kommt man wieder an die Stelle, wo man dann sagt, wie freiwillig ist denn das noch, wenn du diesen Vertrag unterschreiben musst, um überhaupt deinen Sport auszuüben?
Ja, es fehlt immer noch eine vernünftige Relation zwischen Datenschutz auf der einen Seite und Datennutzung auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist so ein Lernprozess über die Jahre und Jahrzehnte.
Den muss die gesamte Gesellschaft durchmachen. Das geht bloß von der armen kleinen Friseursalon, der die DSGVO umsetzen musste, genau im gleichen Umfang wie irgendwie ein Unternehmen wie Daimler-Benz. Aber
es ist ja, die Kommerzialisierung Persönlichkeitsrechte war auch ein langer Prozess. Die Kommerzialisierung von Daten ist jetzt der Prozess aktuell. Und wenn das gab, wird es irgendwas Neues wieder geben. Und dann, das wird ja nicht aufhören. Die Verträge werden nur länger.
Okay, hast du noch Zeit?
Ich habe ganz viel Zeit. Ja? Okay. Natürlich.
Schön, dann kommen wir zum Thema VAR. Ja, ganz kurz. Es gibt ja immer wieder Diskussionen über Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit von VAR. Da kannst du ja vielleicht auch mal gleich sagen, wie du grundsätzlich dazu stehst. Aber war das eigentlich ein Problem, als ihr jetzt in der Conference League spielen musstet und da möglicherweise andere Auslegungsregeln gelten vom IFAB-Regelwerk als jetzt auf DFL-Ebene die Regeln angewendet werden? Gab es da eine Schulung dazu oder ist das überhaupt kein Thema? Weil ich weiß von diesem anderen Schiedsrichter-Podcast, Colinas Erben, dass es da teilweise schon Diskrepanzen gibt.
Nee, war jetzt eigentlich kein Thema. Also wir wurden zumindest nicht informiert, welche Differenzen es da gibt. Grundsätzlich ist es so, dass du dich schon mittlerweile auch darauf verlässt, dass es den VAR gibt, weil wir als Spieler uns schon irgendwo dran gewöhnt haben. Und wenn du einen Wettbewerb hast, wie jetzt beispielsweise Pokal oder so, wo der nicht existiert, dann kommt es durchaus vor, dass du auf dem Feld dann darauf wartest, dass das jetzt gecheckt wird. Da wird aber nichts gecheckt. Und das ist speziell, weil wir uns alle irgendwo schon dran gewöhnt haben.
Findest du es persönlich mit dem System so gut? Ich frage deswegen, weil es gibt ja schon in anderen Sportarten schon viel, viel länger als im Fußball eine Videoüberprüfung. Also beim Tennis ist das ja das Hawkeye-System, was dann prüft, ist der Ball im Aus oder noch auf der Linie. Und im Hockey, also im Feldhockey, gibt es den Videobeweis ja schon sehr lange und dort auch mit einer anderen Systematik. Den müssen die Spieler ja verlangen und haben da auch nur eine begrenzte Anzahl pro Halbzeit, pro Spiel, die sie nutzen dürfen. Also die müssen dann halt dieses Zeichen halt machen.
Meistens, machen sie ja jetzt schon.
Ja, aber es wird dann gemacht. Nur dann gibt es den Videobeweis. Und ja, meistens geht es beim Hockey dann um kurze Ecken, dass die halt gegeben werden. Und wäre das etwas, was du findest, was für den Fußball auch gut wäre, um es zu begrenzen? Weil manchmal, wenn es häufige Prüfungen gibt, zieht es sich ja schon sehr in die Länge. Oder sagst du, nee, das System, wie es beim Fußball jetzt ist, findest du besser?
Also grundsätzlich finde ich die Idee erstmal, den Fußball ein bisschen gerechter zu machen, gut, weil Schiedsrichter nicht unfehlbar sind. Das ist einfach so. Sie sind Menschen und machen Fehler. Und ihnen die Arbeit zu erleichtern, ist erstmal vom Grundsatz ein guter Gedanke. Ob die aktuelle Umsetzung wirklich die beste ist, glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass da noch viel Potenzial ist, das zu verbessern. Ich bin immer ein Freund davon, dass der Schiedsrichter wirklich der Chef bleibt und sich, wenn er sich unsicher ist, die Situation nochmal im Bildschirm anschaut. Weil das ist etwas, das geht schnell, er läuft kurz raus, schaut sich's an und hat einfach nochmal eine andere Perspektive. Dass der Keller irgendwo weit entfernt da Entscheidungen trifft, das bin ich kein Freund von. Der Schiedsrichter ist der, mit dem wir ja auch auf dem Feld kommunizieren. Du spielst mit ihm dieses Spiel und er sorgt irgendwo für vernünftige Abläufe. Da bin ich schon ein Freund von, aber ich glaube einfach, dass da auch noch viel Potenzial ist. Ich finde es auch nicht uninteressant, dass man pro Team vielleicht in einem Spiel die Möglichkeit hat, auch den VAR nochmal persönlich zu fordern. Jetzt im letzten Spiel war es beispielsweise so, wir hatten eine Situation, bei der wir gedacht haben, dass das Ganze gecheckt wird, wurde aber nicht gecheckt, weil es sich nicht um ein Vergehen handelte, was im 16er stattfand, sondern vielleicht 10 Zentimeter davor, was aber so in der Kameraperspektive gar nicht herauszufinden ist, ob es jetzt wirklich im 16 ist oder nicht. Aber da endete die Grenze zwischen, darf der VAR eingreifen oder darf er nicht eingreifen. Und wenn du da die Möglichkeit hast, als Team hinzuweisen, hey, wir wollen, dass das jetzt gecheckt ist und das ist vielleicht auch unsere einzige Möglichkeit im Spiel, aber das ist eine relevante Situation, fände ich das sinnvoll. Also wie gesagt, da ist noch viel Potenzial.
Das wurde gestern gar nicht überprüft durch den VAR.
Nein, weil es sich nicht um einen Fall im 16er handelt.
Ja, aber das stand ja gar nicht fest, ob es tatsächlich nicht im 16er
war. Ich gehe davon aus, dass der Keller schon parallel gecheckt hat, ob das im 16er ist oder nicht. Im Hintergrund. Aber es für den Schiedsrichter in dem Moment dann keine rechtliche Basis gab, sich das anzuschauen, weil der Keller dann gesagt hat, nein, es ist keine Elfmetersituation, sondern es ist eine Situation vor dem 16er, was wirklich, also wenn man die Videobilder sieht, so knapp ist, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, das zu entscheiden. Und das ist so eine Grenzsituation, wo ich sage, da ist noch ganz viel möglich.
Ich hatte manchmal so das Gefühl, weil es gab ja früher so die älteren Schiedsrichtertypen, da gab es ja die haben immer sehr viel laufen lassen und erst irgendwann eingriffen. Dann gab es die haben sehr früh ihre Wehr abgesteckt, schnell mal mit ein paar Karten. Aber da gab es so eine gewisse Individualität. Und mein Eindruck ist jetzt so ein bisschen, dass die Schiedsrichter, genau wie du sagst, wie auch Herr Spieler, sich dann irgendwie auch auf den VAR verlassen. Und ich komme ursprünglich aus dem Tennis, da merkt man es auch, dass auch die Stuhlschiedsrichter viel weniger eingreifen als früher. Weil jeder denkt, ach, es gibt doch das Hawkeye, kann der Spieler doch auch was sagen. Und dass das manchmal auch eher dazu führt, dass so ein Spiel dann fahriger wird und eben diese Verbindung auf dem Platz, von der du auch sprachst, gar nicht mehr so da ist.
Ja, gut, also ich bin persönlich jetzt erstmal ein großer Fan von der Torlinientechnik. Also das ist etwas, das ist eigentlich unfehlbar und verhindert krasse Fehlentscheidungen, die durchaus bei einem Schiedsrichter als Mensch schon mal vorkommen. Das ist ja komplett mal raus. Das finde ich erstmal gut.
Ja.
Aber ich bin auch kein Freund davon, jede Situation im Mittelfeld zu checken, das Spiel zu unterbrechen und da wirklich den Rhythmus aus dem Spiel zu nehmen. Aber so spielentscheidende Szenen, die wirklich einen großen Einfluss auch auf Ergebnisse haben können, ja, bin ich schon ein Freund davon, dass man da die Möglichkeit hat.
Ich habe vor ein paar Tagen eine Berichterstattung gelesen über Mark Klettenberg. Der hat offensichtlich, ich glaube, der hat seine Karriere schon beendet und hat jetzt nach Ende der Karriere geschildert, wie er im Champions-League-Finale Real gegen Atletico, muss so 2014, 2015, 2016 oder so gewesen sein, Konzessionsentscheidung getroffen hat. Also das, was man einen Schiedsrichter eigentlich sonst nicht zugibt, logischerweise, was man ihn aber immer wieder unterstellt, hat er jetzt tatsächlich mal offengelegt. Da hat er ein Tor für Real gegeben, das aus seiner Wahrnehmung eigentlich doch abseits gewesen war. Also er wusste, dass er eine Fehlentscheidung getroffen hat, hat dann darauf gewartet, dass eine Entscheidung im Strafraum von Real geschieht, die dann auch kam, die aber auch strittig war. Er gibt Elfmeter für Atletico und freut sich dann darüber, dass Atletico den Elfer verschießt, weil dann sozusagen er mit sich im Reinen ist, er gesagt hat, eine Fehlentscheidung getroffen, die aber wettgemacht, indem er den zweifelhaften Elfmeter gegeben hat. Und weil der ja zweifelhaft war, ist es ja dann irgendwie ein gerechtes Ergebnis, dass der auch noch vergeben wurde. Das finde ich schon, also was, wenn du sowas hörst, was denkst du da?
Ja, das ist, also das so drastisch auszuführen, ist schon hart. Also ich glaube schon, dass sich kein Mensch dagegen wehren kann, dass er innerlich auch so ein bisschen Bilanz zieht und dass sich das irgendwo die Waage halten muss. Die Situation, das geht so schnell und die Schiedsrichter stehen echt unter Druck, dass du da nicht immer komplett neutral bleiben kannst, glaube ich, sind Menschen. Das aber so zu drastisch zu formulieren, ist schon hart. Also ich glaube, dass es menschlich ist, aber das zum Thema zu machen, schwierig.
Es gibt ja von Arsene Wenger irgendwie auch ganz interessante Ansätze, ne? den VR da irgendwie zu verbessern, irgendwie auch mit der Abseitsregel, die ja jetzt ja quasi, früher hieß es im Zweifel für den Angreifer, gut, aus Torwartsicht, bist jetzt wahrscheinlich kein Freund der laxeren Anwendung, aber dass man irgendwie sagt, das Körperteil muss dann irgendwie schon deutlich, es reicht, wenn quasi irgendwie halbwegs gleiche Höhe, dann wird es eben nicht abgepfiffen. Das ist jetzt ja alles, wird ja alles relativ streng jetzt ausgelegt. Also da sehe ich auch noch einigen Verbesserungsmöglichkeiten, aber ich glaube, das braucht auch Zeit. Aber aus Fansicht ist das Schlimmste einfach diese, aus Spielersicht natürlich auch diese Periode, dieses Gefühl der Freude, was genommen wird, der unmittelbare Torjubel, dass jetzt quasi die Angst irgendwie oder auch die Hoffnung auf der anderen Seite dann für mehrere Minuten manchmal ab jetzt erlösend oder dann doch endlich der Freudenjubel ausgestoßen werden
darf. Die Freude wird uns ja eigentlich nicht genommen. Wir freuen uns bei jedem erzielten Tor. Klar, manchmal kommt die Enttäuschung, dass es nicht zählt, aber ich freue mich jedes Mal.
Echt?
Ich werd dann unterbrochen in der Freude, aber gefreut habe ich mich trotzdem.
Okay. ich bin so, dann bin ich vielleicht doch der Pessimist, der mir immer, hätte dann immer schon im Hinterkopf so eine Bremse, ich sage, oh, lieber nicht erst wenn dann wirklich.
Nee, also ich, sofort. Die Freude kennt da keine Grenzen. Wenn der Ball 100 Meter von mir entfernt über der Linie ist, freue ich mich.
Sehr gut.
Ist das denn vielleicht eine letzte Frage zu dem Komplex, ein Thema, was im Spielerbündnis oder unter den Spielern jetzt derzeit noch, ich sag mal, aktiv diskutiert wird? Oder ist der VAR etwas, was bei der Einführung natürlich Thema war, aber jetzt einfach so, ja, so mitläuft und akzeptiert wird?
Nee, aktuell ist das kein großes Thema. Glaub schon, dass wir uns da einig sind in der aktiven Szene, dass da noch viel Potenzial ist, dass man das verbessern muss, das aber an sich erstmal hilft. Ja, und ich weiß, dass die Fanperspektive durchaus eine andere sein kann, weil du ja aus einer Unterhaltungssicht dort bist. Du möchtest dir das Spiel anschauen und das muss einigermaßen flüssig vonstatten gehen und du möchtest dich freuen, wenn du dich freust. Wir wollen aber, dass es so fair wie möglich irgendwie abläuft und dass das Leistung, die du erbringst, ein korrektes Tor, dass es eben auch zählt. Und da kann die Perspektive dann eine andere sein. Deswegen ist jetzt aktuell kein großes Thema, sind uns aber einig, dass da noch was zu verbessern ist.
Hm. Gut. Themenbruch.
Nö, hier, das ist dein Case.
Mein Case?
Ja.
Der nächste?
Ja.
Okay. Das ist doch unser Case. Ja, meiner. Ja, wir wollten mit dir nochmal, aber auch wirklich nur in aller Kürze das Thema Impfen und jetzt gerade am jüngsten Beispiel Jo Kimmich kurz ansprechen. Wir können vielleicht auch noch ein, zwei Sätze hier, Christopher, dazu sagen, wie das mit Impfpflichten, arbeitsvertraglichen Impfpflichten oder Drucksituationen sich verhält, wo Spieler geimpft werden, beispielsweise indem man irgendwie das Training beschränkt oder sagt, irgendwie nur noch 2G im Club. Wie ist bei euch das Thema aufgekommen? Da ist ein Spieler, auch nicht ganz unbekannter Spieler wie Kimmich, da stellt die Öffentlichkeit fest, der ist ja nicht geimpft und es gibt einen Riesenaufschrei. Habt ihr da gesagt, habt ihr da den Kopf geschüttelt und gesagt, was habt ihr denn alle oder konntet ihr das nachvollziehen?
Na, ich kann da jetzt nur meine persönliche Meinung kundtun. Also ich weiß, also Faktenlage ist, das hat die DFL ja auch gesagt, dass gut 95% aller Bundesligaspieler geimpft ist. Tendenz steigend, weil sowohl die DFL als auch die Clubs natürlich weiterhin dafür werben, dass man diese Quote erhöht. Und ich bin persönlich auch ein Befürworter. Ich bin selbst geimpft und glaube schon, dass wir da auch einen Beitrag leisten können, damit das Ganze wieder besser läuft und dass wir unseren Sport auch vernünftig umsetzen können. Solange es aber keine generelle Impfpflicht gibt, muss man auch den anderen Fall akzeptieren. Das hat man zu akzeptieren. Und ich fand es ein bisschen schade, dass Jo Kimmich da so Teil dieser großen Diskussion wurde. Fand es aber auch eher problematisch, ihn da der Presse zu überlassen und so in diese Rechtfertigungsrolle gedrängt zu werden. Das finde ich einfach nicht gut. Und hätte mir gewünscht, dass man das so ein bisschen defensiver angeht.
Ist natürlich auch schon ein gesellschaftlich relevantes Thema. Überrascht mich jetzt auch nicht wirklich und sehe ich möglicherweise auch ein bisschen weniger dramatisch als du, dass man sich da jemanden wie Kimmich dann eben vornimmt und ihn da auch ausfragt und dann auch nicht nachlässt. Weil ich glaube schon, dass die Relevanz des Themas insgesamt in der Gesellschaft ist ja schon recht groß. Und so meine Wahrnehmung ist, der Fußball hat ja schon auch eine Vorreiterrolle übernommen, auch sagen wir mal in der Art und Weise, wie man es geschafft hat, diesen Spielbetrieb dann auch irgendwie weiter zu betreiben, aber hatte dann natürlich auch irgendwo profitiert davon, dass auch die Gesellschaft und der Staat so mitgespielt hat weitestgehend. Und da dachte ich so ein bisschen, dann müsste es doch eigentlich im Interesse auch jedes einzelnen Sportlers sein, irgendwie davor zu sorgen, dass man
dass man die Sportausübung so weitestgehend erleichtert wie möglich.
Ja, man darf aber nicht vergessen, dass mehr als 95% aller Spielerinnen ja, ja. und Spieler das auch so sieht und so unterstützt und auch mit der eigenen Impfung dafür gesorgt hat, dass das Ganze weiterläuft. Und das ist wirklich eine echte Minderheit, die noch nicht geimpft ist.
Ich finde, es wird halt jetzt, was man so jetzt im Radio hört, unabhängig vom Fußball, ist ja die ersten Tendenzen, man darf Betriebsstätten, wozu ja dann auch das Vereinsgelände oder das Clubgelände zählen würde, dann nur noch mit 2G möglicherweise aufsuchen. Es gab auch die ersten, die gesagt haben, nur noch Geimpfte dürfen in einem Betrieb, alle anderen müssen im Homeoffice arbeiten. Und dann stellt sich gerade im Sport halt die Frage, gut, das Homeoffice funktioniert im Spielbetrieb halt nicht, für den Trainingsbetrieb auch nur sehr partiell. Was und wenn das durchgesetzt werden würde, was kommt dann? Und dann sagst du ja zu Recht, es ist ein Mannschaftssport, man muss auch den Nicht-Geimpften die Möglichkeit geben, den Beruf auszuüben. Aber das ist, also wenn sich das jetzt weiter so entwickelt, wird genau nämlich dann der Punkt kommen, gibt es dann für den Fußball oder für den Sport eine Ausnahme im Vergleich zum sonstigen? Und wenn das käme, glaube ich, jetzt unabhängig vom Rechtlichen, wird das politisch halt höchst brisant werden. Aber Stand jetzt ist es so, dass es ja durchaus auch Arbeitgeber gibt, die sagen, und damit stimmen sie auch mit deiner Linie überein, ich muss mich eher schützen vor meine Arbeitnehmerstellen, auch die nicht geimpft sind, weil es halt welche gibt, die aus verschiedensten Gründen das nicht tun, ohne dass die Arbeitgeber das bewerten, aber auch die muss man dann schützen. Und das ist vielleicht das, was du meinst, was vielleicht bei Kimmich hätte passieren müssen, dass man ihm weniger die Diskussion aussetzt. So hatte ich dich verstanden jetzt.
Genau. Einfach der Umstand, dass er in die Rolle gerät, in der er sich öffentlich rechtfertigen muss vor einem Sky-Interview live, das ist halt problematisch. Das finde ich halt schwierig. Und ich glaube, er hätte sich auch selber den Gefallen tun müssen, da weniger drauf einzugehen, zu sagen, nee, bislang habe ich es noch nicht gemacht, hab's aber vielleicht vor. Und dann ist auch Thema wieder Sport. Bei einem Sky-Interview am Spielfeldrand Fußball-Bundesliga steht der Sport im Mittelpunkt und nicht irgendwelche anderen Themen.
Genau, es war jetzt ja eine andere Situation, als wenn er außerhalb eines Spiels in einem Interview gewesen wäre, ne?
Genau.
Aber ist das denn was, wenn du das sagen darfst, wenn man jetzt diese aktuellen Fallzahlen und die möglichen Entwicklungen, dass es da wieder Einschränkungen gibt, ist das ein Thema unter den Spielern mit dem Verein schon oder wird da momentan noch abgewartet, was passiert?
Naja, also wir beobachten natürlich alle, dass die Zahlen wieder fallen und ich glaube, bei den Fallzahlen, die wir gerade haben, war im letzten Jahr kompletter Lockdown. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, dass die Gefahr, dass wir unseren Sport da weiterhin so oder nicht mehr so ausüben können, wie wir es aktuell tun, schon noch da ist. Und dass wir im letzten Jahr kennengelernt haben, wie unangenehm das sein kann, wenn du auf einmal deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, ne? als Sportler, als Gastronom, was auch immer. Und ich glaube, dass wir da alle irgendwo im gleichen Boot sitzen und dafür sorgen müssen, dass das Ganze weiterhin funktioniert. Klar, jetzt ist die Impfquote höher, hat man sicherlich dadurch auch ein bisschen mehr Freiheiten. Aber ich sorge mich da schon so ein bisschen. Also wenn es irgendwann wieder heißt, keine Zuschauer mehr, war das für mich erstmal ein Schlag, weil das schon was Positives hatte, dass wir da in den letzten Wochen und Monaten wieder vor Fans spielen konnten.
Gestern 49.000 in Köln.
Genau. Also es ist einfach, das ist für uns auch etwas Besonderes. Das macht den Profisport ja auch irgendwo aus, dass du da mit 50.000 im Stadion bist und das ist irgendwo das, was uns vom Amateursport so ein bisschen trennt auch, ne? Diese riesige Veranstaltung am Wochenende.
Ja, Profisport ist eigentlich zu Zuschauersport.
Es ist Unterhaltungsindustrie irgendwo.
Ja. Ja, gut, danke, Andi. Ich denke, wir haben die Themen, die wir besprechen wollten, besprochen und wir wollten dir noch die Möglichkeit geben, jetzt auf deine Stiftung nochmal aufmerksam zu machen und nochmal den Hintergrund von InSafe Hands zu erklären.
Ja, danke. InSafe Hands e.V. ist eine Organisation, die wir 2015 gegründet haben. Bewegen uns da im Bereich der Kinder- und Jugendförderung, primär an Schulen, wo wir sozial-emotionale Intelligenz fördern über den Sport. Wir wollen eigentlich so ein bisschen erreichen, dass Kinder schon unabhängig jetzt von ihrem sozialen Umfeld lernen, sich in Gruppen sozial zu bewegen, Konflikte auch irgendwo zu lösen was, glaube ich, ein wichtiges Thema ist. Und wenn man das in Kinder- bzw. Jugendalter nicht lernt, Konflikte zu lösen, seine eigenen Emotionen noch irgendwo zu erkennen und zu handhaben, wird es später schwierig im Erwachsenenalter. Und da setzen wir an über den Sport. Und
gehört da auch das Thema Selbstmotivation dazu?
Selbstmotivation, also wir setzen eher daran an, seine eigenen Gefühle zu erkennen, das zu verstehen, hey, was fühle ich und was fühlt vielleicht der andere, der mir gegenüber ist, und wie schaffe ich es, unterschiedliche Positionen irgendwie, ja, da einen Konsens zu finden, schwierige soziale Situationen zu lösen. Und unsere Erfahrung ist einfach, über den Sport funktioniert das wunderbar. Gerade im Teamsport Fußball hast du immer mit verschiedenen Meinungen zu tun, Gruppen, die total unterschiedlich zusammengesetzt sind. Also jetzt mal unsere Fußballkabine, kompletter Durchschnitt der Gesellschaft. Das ist einfach so, reine Statistik. Und da lernst du einfach, sich in der Gruppe zu bewegen. Und das ist übertragen auf unsere Gesellschaft halt ein Riesenthema. Und macht mir große Freude. Jonas Ermes, mein Mitgründer, ist ja da eigentlich federführend aktiv. Und ich kann aus der Ferne natürlich viel beitragen. Aber er ist der Kopf der Organisation und macht große Freude. Und wir sind mit unseren Projekten auch sehr erfolgreich.
Wie kann man euch unterstützen?
Grundsätzlich, alle Informationen gibt es erstmal bei www.insafehands.de. Klar, Spenden ist jederzeit möglich. Auch das ganze Thema vielleicht öffentlich machen, gerne Social Media teilen, liken und so weiter. Und wenn man da noch weitere Fragen hat, bin ich natürlich auch immer sehr gerne dabei, das zu erklären. andreaslude.de gibt es natürlich auch eine E-Mail-Adresse, wo man mich kontaktieren kann, Social Media. Jedem, der da Interesse hat, erkläre ich gerne, was die Arbeit von InstaFans ist.
Sehr gut.
Großartig.
Packen wir in die Shownotes, nicht, dass du unsere Minimalreichweite bräuchtest. Aber also, man soll es zumindest finden können, wenn man es hört.
Ja, also vielen, vielen Dank für deinen Super. Besuch.
Ja,
vielen sehr Dank. Gerne.
Vielen Dank.
Eine Frage habe ich noch zum Ende. Wo wird Andreas Lute nach dem Ende seiner Karriere zu finden sein?
Ach, ganz schwierige Frage. Ich bin wirklich interessiert an unterschiedlichsten Themen. Sportpolitik ist eins der Themen, die mich einfach fasziniert, und habe mich gar nicht so darauf fixiert, im Sport oder speziell im Fußball zu bleiben. Bin da sehr, sehr offen und möchte einfach in den nächsten Jahren viel Netzwerken, auch andere Perspektiven kennenlernen. Und da bin ich erstmal offen für alles. Wichtig, glaube ich, erstmal, dass du als Sportler einen gewissen Bildungsstatus auch erreichst mit Studium und so weiter, dass du dich breit aufstellst. Und ausschließen, glaube ich, kann ich, dass ich Trainer werde. Also ich werde mich höchstwahrscheinlich so im sportpolitischen Umfeld oder so bewegen.
Ich dachte, das wäre nur die Wahl zwischen DFB-Präsident und DFL. Das ist eins der beiden. Aber na klar, die Optionen sind alle da. Ja.
Okay, na, wir sind super. Gespannt. Wir werden es verfolgen.
Ich danke euch.
Ja, aber bis dahin ist ja noch eine Weile.
Ja, hin. Ich hoffe. Ich muss gesund bleiben. Ja. Das ist die Voraussetzung dafür.
Super.
Gut. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.